Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Ein Kongress über Kriegsverbrechen und internationale Gerichtsbarkeit beschäftigt uns heute. Der US-amerikanische Maler Joseph Marioni wird mit einer Werkschau in Wuppertal geehrt. Und wir erinnern an den Auschwitz-Überlebenden Marian Turski. Und jetzt Hanau. Der Name ist ja praktisch zum Symbol geworden für den Hass auf Migranten. Heute, vor genau 5 Jahren, ermordete der 43-jährige Attentäter 9 Menschen aus rassistischen Motiven. An das Datum zu erinnern ist wichtig, denn die hitzige Debatte über Migration und Abschiebungen trifft die migrantische Community hart. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, dazu im Deutschlandfunk.
Man hat manchmal den Eindruck, hätten wir weniger Migranten, hätten wir weniger Probleme in Deutschland. Das ist so der Tenor, den man dabei raushört. Und das ist natürlich sehr bitter für viele Menschen. 5 Jahre nach dem Anschlag von Hanau haben mehr Menschen Angst, mehr Migrantinnen Angst um ihre Zukunft und Sicherheit als damals.
Seit Hanau ist aber auch einiges passiert von Seiten der Zivilgesellschaft zur Erinnerung an die Opfer, vor allem auch in der Kultur. Ludger Fittgau berichtet und zuerst von einem beispielhaften Theaterstück.
Wir, die Angehörigen, selbst mussten alles thematisieren. Wir selbst mussten ermitteln.
Der Friedhof ist unsere Wohnung geworden.
Ausschnitt aus dem Theaterstück And Now Hanau. In einer Inszenierung der Theater Münster und Oberhausen, uraufgeführt bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Seit knapp 2 Jahren wird das Stück von Tuzal Mohul in Theatern, Rathäusern und Schulen der Republik aufgeführt. Nevros Duman, Aktivistin der Initiative 19. Februar in Hanau, die seit 5 Jahren die Angehörigen der Opfer bei ihrer unermüdlichen Aufklärungsarbeit unterstützt, hebt die Rolle der Kultur bei der Aufarbeitung des Attentats hervor.
Und wenn wir von Veränderung sprechen, dann ist es nicht etwas, was von Politik kommt und mit Gesetzen gemacht wird. Das ist es nicht allein, sondern es heißt, die gesamte Gesellschaft trägt darin eine Verantwortung. Und der Kulturbereich spielt darin eine große Rolle. Wir können Demonstrationen machen, wir können Untersuchungsausschuss machen, wir können Gutachten erstellen, aber das erreicht dennoch nicht die Massen, oder?
Es hört einfach nicht auf.
Hier werden Entscheidungen getroffen.
Es hört einfach nicht auf.
Willi hat 5-mal versucht, die Polizei anzurufen.
Hier ist ein Ort der Aufklärung.
Es geht um Gerechtigkeit.
Dieses Buch ist auch ein Stück weit Erinnerungsarbeit. Mir war es aber auch wichtig, zu zeigen, wie mein Leben davor war.
Sagt Buchautor Said Idris Hashemi. In seinem 2023 erschienenen Bestseller »Der Tag, an dem ich sterben sollte« schildert der junge Hanauer, wie knapp er beim Terroranschlag vom 19. Februar 2020 mit dem Leben davonkam. Sein 21-jähriger Bruder Said Nessa überlebte das Attentat nicht. Im Buch erzählt Said Idris Hashemi die Geschichte der Familie, die aus dem Krieg in Afghanistan nach Deutschland flüchtete.
Dass ich ein ganz normaler Junge war, die auch zeigen, mit was für Problemen, mit was für Herausforderungen wir zu kämpfen haben hier in diesem Land. Als Flüchtlingskind erster Generation, der hier geboren und aufgewachsen ist.
Zu kämpfen etwa mit dem alltäglichen Rassismus in seiner Kindheit. Der 20 Jahre ältere Çetin Gültekin, der eine türkische Herkunftsgeschichte hat, erzählt von gelungener Integration. Sein gemeinsam mit Mutlu Kocak geschriebenes Buch trägt den Titel »Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland. Das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau«.
Wir waren sehr wenige, deswegen waren wir 90% jeden Tag mit deutschen Kindern unterwegs. Wir haben mit deutschen Kindern gespielt, bei deutschen Kindern gegessen, Familien.
Als Kinder ohne jede Diskriminierungserfahrung, anders als Said Idris Hashemi. Für Tuzal Mohul, den Autor des Theaterstücks And Now Hanau, stellt sich nun eine Frage.
Ich frage mich, warum fühle ich mich nur betroffen? Warum fühlen sich nur die Leute betroffen? Ich bin hier geboren, ich bin Westfale, ich bin durch und durch Deutsch auch. Wir brauchen, glaube ich, noch viel, viel mehr Aufklärung in Deutschland, dass das auch normal ist, dass wir auch uns betroffen fühlen.
Sie haben immer noch Angst.
Sie haben immer noch Angst vor Namen, die Ihnen fremd sind.
Nevros Duman von der Initiative 19. Februar 2020 ist jedoch überzeugt davon, dass ohne das Engagement der Kulturschaffenden in den vergangenen 5 Jahren die Aufklärung über die Hintergründe des Attentats noch längst nicht so weit wäre, wie sie heute ist.
Der Kulturbereich, das Theaterstück, was wir haben seit Jahren, der geht in Rathäusern, der geht in Gerichtssälen wird er gespielt, in Parlamenten wird er gespielt. Dann haben wir die Ausstellung, Die Ausstellung ist im Grunde genommen die Aufklärung dessen, was geschehen ist. Ja, da ist detailliert alles drin. Und das geht von Stadt zu Stadt. Und darin haben Jugendliche, junge Menschen, Menschen, die vielleicht gar nicht auf eine Demonstration gehen würden, gehen vielleicht lieber ins Museum, in Kunstvereine und schauen sich sowas an. Und das bewirkt was. Das bringt Menschen zum Nachdenken. Und deshalb ist der Kunstbereich, der Kulturbereich unglaublich wichtig, weil sie schaffen einen anderen Zugang. Einen anderen Zugang, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Anlässlich von 5 Jahren Hanau berichtete Ludger Fittkau über die Kultur. Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenrechte, solche an sich universalen Werte werden derzeit nahezu täglich geschreddert. Donald Trump zieht sich aus nationalen und internationalen Verpflichtungen zurück, stoppt etwa das Entwicklungshilfeprogramm USAID und fühlt sich weder dem Recht noch irgendeiner Gerichtsbarkeit verpflichtet. Wladimir Putins aggressiver und völkerrechtswidriger Krieg in der Ukraine stellt das Völkerrecht in Frage und das jahrzehntelang gültige Sicherheitssystem des Westens auf die Probe. Welche internationalen Organisationen sind derzeit in der Lage, dem Einhalt zu gebieten? Das fragt derzeit ein Kongress in Nürnberg. Ich habe dazu gesprochen die Staats- und Völkerrechtlerin Angelika Nussberger, Direktorin der noch recht jungen Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz in Köln, die auch international viel gearbeitet hat, beispielsweise als Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie hat unter der lapidaren Frage, was bringt, über Menschenrechtsverletzungen in diversen Kriegen gesprochen. Die kommen ja tatsächlich vor Gericht. Es gibt auch Urteile, nur sie bleiben häufig folgenlos, oder?
Ja, nicht alle. Also ich hatte die Metapher Licht und Schatten über meine Ausführungen dann gestellt, denn es gibt durchaus auch Urteile, die umgesetzt worden sind, beispielsweise Urteile zum Tschetschenienkrieg, in denen Russland verurteilt wurde, als es noch Mitglied des Europarats war und dann sich auch an die Urteile zumindest im Wesentlichen gehalten hat und gezahlt hat. Aber es gibt eben auch leider sehr viele wichtige Urteile, die nicht umgesetzt werden, die jetzt auch wieder Russland betreffen. Und mein Beispiel war der Georgienkrieg, der 5-Tage-Krieg, bei dem eine Schadensersatzforderung von 130 Millionen durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zugesprochen worden ist. Und dies ist seither nicht umgesetzt worden und Russland antwortet auch gar nicht mehr auf die Aufforderung, dazu Stellung zu nehmen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist ja vielleicht auch, was Gerichte, so zum Beispiel die russischen, als handlungsleitend betrachten. Also das Verfassungsgericht dort heute spricht ganz andere Urteile als etwa noch im Tschetschenienkrieg, den Sie erwähnt haben.
Ja, das russische Verfassungsgericht war ja neu gegründet worden in den 90er Jahren und war damals eine Hoffnungsinstitution. Man hat gedacht, dass es wirklich ein Gegengewicht sein könnte in dem Powerplay. Aber diese Hoffnung ist also in der Gegenwart vollkommen illusorisch. Sie war damals insofern begründet, als tatsächlich das russische Verfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit oder Verfassungsmäßigkeit des Tschetschenien-Konflikts geurteilt hat, was sehr, sehr ungewöhnlich ist und Rechtsgeschichte geschrieben hat. Mhm. Aber jetzt waren die Urteile zur Annexion der Krim und zur Annexion der ostukrainischen Gerichte eher in einer Manier von Orwell geschrieben.
Was heißt das?
Das heißt, dass das Gericht sagt, es könne nicht selbst untersuchen, worum es ginge und hat dann eben die Propagandamitteilungen aus der Exekutive wiederholt und im Prinzip das Völkerrecht, also zum Beispiel das Gewaltverbot, nicht ernsthaft besprochen. Also es ist eben keine juristische Auseinandersetzung mehr gewesen, sondern fast ein Propagandatext.
Nun will der Internationale Strafgerichtshof Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor Gericht bringen. Ein Haftbefehl erging schon im Juni 2023. Inhaltlich ging es da um die Verschleppung von Kindern aus der Ukraine. Ist das mehr als nur ein symbolischer Akt, wenn der auch wirklich aufsehenerregend war?
Ja, er war aufsehenerregend. Im Augenblick müssen wir die Realitäten sehen. Es sieht nicht so aus, als ob es in Russland in nächster Zeit einen Regimewechsel geben würde. Denn nur dann wäre ja möglich, dass zum Beispiel eine neue Regierung einen völlig anderen Kurs einschlägt und ihn ausliefert. Und es sieht überhaupt nicht so aus, als ob dieser Ukraine-Krieg einer intensiven Aufarbeitung vor Gericht zugeführt wird. Zumindest die Kräfte, die jetzt darüber verhandeln, scheinen nicht daran interessiert zu sein, sondern an ganz anderen Dingen.
Nun gibt's ja Vorbilder, die zeigen, dass man auch wirklich für solche Dinge sehr viel Zeit braucht. Glauben Sie persönlich denn daran, dass Staatschefs wie Putin oder auch Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, gegen den der Internationale Strafgerichtshof im November 24 einen Haftbefehl erließ, tatsächlich vor Gericht kommen? Irgendwann?
Sie fragen so schön Glauben. Und als Juristin habe ich schon auch die Verpflichtung, realistisch auf die Welt zu schauen. Ich glaube es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich denke, es ist in dem Fall wirklich der Versuch zu zeigen, dass Gerechtigkeit auch vor den höchsten Machthabern nicht Halt macht. Und gerade bei diesem Aggressionskrieg gegen die Ukraine war es ja sehr deutlich, dass es von einer Person ausging. Und deshalb ist eben das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden auch, diese eine Person müsse, wie damals die Nationalsozialisten in Nürnberg, vor Gericht gestellt werden. Aber in der Gegenwart, wenn man sieht, dass Putin eingeladen wird zu Verhandlungen und dass offensichtlich diese Staaten nicht daran denken, ihn dann an den Internationalen Strafgerichtshof auszuliefern, dann wird einem doch deutlich, dass der Arm der Justiz in dem Fall wahrscheinlich zu kurz sein wird. Aber da bin ich pessimistisch. Es gibt sicherlich Kollegen und Kolleginnen, die es optimistischer sehen. Aber Sie haben mich ja danach gefragt, was ich persönlich glaube.
Frau Professor Nussberger, Sie tagen an einem symbolischen Ort im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizpalasts, der als Saal 600 weltweite Berühmtheit erlangt hat, weil dort seit November 1945 der Hauptkriegsverbrecherprozess gegen die Nazi-Größen stattfand. Das war ja tatsächlich der Nukleus für alle internationalen Gerichtshöfe, die wir heute kennen, oder?
Ja, für die internationalen Strafgerichtshöfe. Und da muss man eben auch sehen, dass es diese Verfahren in den 40er Jahren gegeben hat und dann praktisch keine Nachfolgeprozesse, also außer den Nachfolgeprozessen, also unmittelbar von dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, aber die waren alle in dieser Zeit. Und dann hat die internationale Strafjustiz ja im Prinzip sich lange nicht weiterentwickelt und erst in den 90er Jahren war eine neue Aufbruchsstimmung, die ja auch dazu geführt hat, den Internationalen Strafgerichtshof zu gründen. Aber jetzt sind wir eben wieder in einer neuen Phase mit einer neuen Realität, in der der Internationale Strafgerichtshof von den USA sanktioniert wird. Und deutlicher könnte man ja nicht zeigen, dass hier jedenfalls keine weltweite Unterstützung für diese Art von Justiz besteht.
Und was bedeutet es denn für diese Errungenschaften, wenn wir jetzt sehen, dass auch ein US-amerikanisches System innerhalb von wenigen Wochen sozusagen erodieren kann?
Ja, das bedeutet im Moment, dass wir eben sehr verunsichert sind, was tatsächlich noch gilt. Also es ist ja dieser uralte Satz, Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Und in der Rhetorik des amerikanischen Präsidenten kommen die Verträge ja gar nicht vor. Also man fragt sich wirklich, welchen Stellenwert das Völkerrecht im politischen Denken der führenden Mächte im Moment noch hat und wie da die Europäer, die doch versuchen, sich an dieses regelbasierte System zu halten, dem entgegentreten können.
Eine Diskussionsrunde gestern Abend in hochkarätiger Besetzung trug den Titel Too Late Again, Kriegsverbrechen und der Kampf um Gerechtigkeit. Was haben Sie dort Neues oder Interessantes gehört?
Ja, in der Runde gestern wurde aus verschiedenen Perspektiven diese Frage des Umgangs mit den Massenverbrechen thematisiert, aus der Sicht eines zivilgesellschaftlichen Aktivisten, der berichtet hat, wie er Einzelverfahren vor Gericht bringt, aus der Sicht eines Staatsrechtlers, der versucht hat, diese Entwicklungen in der Gegenwart einzuordnen, aus der Sicht eines Priesters, der Orte von Massenverbrechen aufzuspüren versucht und aus meiner Sicht als Richterin, als ehemalige Richterin. Und wir waren uns im Prinzip einig, dass es notwendig ist, diesen Weg weiterzugehen, dass man hier nicht aufgeben darf, trotz aller Rückschläge und dass auch einzelne Fälle spektakulär sein können und anzeigen können, dass Straflosigkeit nicht das Gebot der Stunde sein muss.
Angelika Nussberger, Professorin für Staats- und Völkerrecht an der Universität zu Köln, über Möglichkeiten und Chancen, Staatsmänner vor Gericht zu bringen. Er war Zeit seines Lebens ein mahnender Marian Turski. Er hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt, war jahrzehntelang Journalist in Warschau, aber auch Zeitzeuge. Als solcher hochdekoriert und ein wirkmächtiger Vertreter von Holocaust-Überlebenden, der ganz aktuell auch vor den neuen rechtsextremen Ideologien warnte. Seit 2021 war Marian Turski auch Vorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees. Gestern ist er im Alter von 98 Jahren gestorben. Die Würdigung von Konrad Adam beginnt mit seinem letzten Auftritt im Januar.
Es war sein letzter großer Kraftakt. Ende Januar, 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, ging Marian Turski nochmal ans Podium. Der 98-Jährige kämpfte sich förmlich nach vorn, gebrechlich, aber mit dem scharfen Geist, für den er bekannt war, redete er den über 3000 Staats- und Regierungschefs auf der Gedenkfeier ins Gewissen. Habt keine Angst, euch den Verschwörungstheorien entgegenzustellen, der Behauptung, dass alles, was an der Welt schlecht ist, eine Verschwörung unbestimmter sozialer Gruppen sei. Juden werden häufig genannt. Habt keine Angst, das war Marian Turskis Credo. Als 13-Jähriger, als polnischer Jude, sperren die deutschen Besatzer ihn und seine Familie 1940 ins Ghetto von Łódź, 4 Jahre später ins Konzentrationslager Auschwitz. Von 43 Familienmitgliedern ermorden die Deutschen 39. Marian Turski überlebt. Erst Auschwitz, dann den Todesmarsch nach Deutschland und zum Schluss das KZ Buchenwald. Nach dem Krieg beginnt er ein neues Leben, studiert Geschichte und Jura, wird Journalist. 1965 begleitet er Martin Luther King in den USA auf dessen Marsch gegen Rassismus. Und Turski mahnt, sein Leben lang, den Moment nicht zu verpassen, in dem der Hass, in dem Auschwitz zurückkommt.
Auschwitz nie spadł nagle z nieba.
Auschwitz ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Auschwitz hat sich mit ganz kleinen Schritten genähert, bis es passierte. Seid nicht gleichgültig, wenn eine Minderheit diskriminiert wird. Denn wenn nicht, werdet ihr kaum merken, wenn plötzlich auf euch oder eure Nachkommen ein Auschwitz vom Himmel fällt.
Jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba.
Seid nicht gleichgültig. Das sei das 11. Gebot, so Turski.
Konrad Adam über Marian Turski, der gestern im Alter von 98 Jahren starb. Und jetzt zur Kunst. Einfarbig ist nicht eintönig, das zeigt gerade eine Ausstellung mit Werken von Joseph Marioni im von der Heydt-Museum in Wuppertal. Der New Yorker Maler starb im vergangenen Herbst, nun ist eine kleine Werkauswahl zu sehen. Marioni wollte der Farbe den Charakter von lebendiger Haut verleihen, sie körperlich erlebbar machen. Radical Painting nannte er das, wir nennen es eine Feier der Farbe und deren Emotionalität. Georg Imdahl beschreibt das für uns.
Flüssiges Licht auf die Leinwand zu bringen, Liquid Light, so beschrieb Joseph Marioni sein Ziel als Maler. Seit den 70er Jahren hatte er weitgehend monochrome Bilder gemalt. Die meisten sind im Titel nach ihren Farben benannt, grün, rot und gelb, blau und weiß, in allen erdenklichen Nuancen. In mehreren Lasuren und unterschiedlichen Tönungen ließ der New Yorker Maler die Acrylfarbe auf der Leinwand hinabfließen. Diese Schichten liegen wie zarte Farbvorhänge übereinander. Sie glitzern, spiegeln das Licht und verflüssigen auch die Farbe.
Immer am unteren Rand sieht man sozusagen hinter den Malprozess, sieht man, wie die Farben übereinander laufen. Sie bilden Tropfen, sie bilden Nasen und sie zeigen dann die vielen Schichten, die auf der Fläche, auf der Leinwand liegen. Und das ist, glaube ich, entscheidend.
Sagt Roland Mönig, Direktor des Wuppertaler von der Heydt-Museums. Nicht weniger entscheidend ist für ihn aber
tatsächlich eine Art Glücksgefühl, das mich anspringt, wenn ich mit diesen Bildern umgehe, weil sie so eine Lebendigkeit haben, so eine Positivität haben.
Nur eben 15 Bilder umfasst die Ausstellung, eine Hommage an den Maler, der im letzten September im Alter von 81 Jahren plötzlich gestorben ist. Und doch entfaltet die Auswahl vieles von der emotionalen Bandbreite dieser Malerei, wobei es hier besonders die kleinen Formate sind, welche die Intensität der Farben gleichsam speichern. Kaum ein Maler der letzten 50 Jahre wusste ihren emotionalen Reichtum so auszuschöpfen wie Marioni. Wenn da etwa mehrere Bilder jeweils Yellow Painting heißen, dann sind das doch völlig unterschiedliche gelbe Gemälde. In einem scheint das Licht eines klaren New Yorker Sonnenuntergangs eingefangen. Die Farbe verdichtet sich hier nach unten hin und spielt in ein luzides Orange, das einem entgegenströmt. Ein anderes Gelb ist homogener aufgetragen, trockener, es wirkt eher verschlossen. Wiederum ein anderes tendiert ins Schwefelgelb. Ein großes, rotes Gemälde aus Museumsbesitz lässt die Farbe wie Blut strömen, aber ohne jede Aggression, wie man sie etwa vom Wiener Aktionismus kennt. Bisweilen gab Marioni seinen Bildern auch metaphorische Titel wie Nachtblau oder Dunkelheit, der man sich dann allerdings gern anvertraut. Die Werke teilen ihre Wirkung auf den ersten Blick mit, belohnen aber genauso eine intensivere Anschauung, ganz gleich, ob sie strahlend oder in sich gekehrt anmuten, mitteilsam oder verschwiegen. In ihnen gibt sich die lebensgesättigte Erfahrung eines Malers zu erkennen, der stilistisch ganz offenkundig aus dem 20. Jahrhundert stammt und dessen Abstraktion gelegentlich geradezu altmeisterlich erscheint, so wie manche Hintergründe in Porträts aus dem Barock. Als Amerikaner sei Marioni aus einer kunsthistorischen Sozialisierung gekommen, so Mönich.
Die über den abstrakten Expressionismus, über Pollock, Newman, Rothko, Still erfolgt ist. Und er hat ja nicht mal umsonst gesagt, er würde gerne das für die Farbe machen, was Pollock für die Linie gemacht hat.
Wie daraus hervorgeht, hatte Marioni nur die allerhöchsten Ansprüche an sich selbst gestellt, was ihm nicht nur Bewunderer eingetragen hat. In der Wuppertaler Ausstellung entfalten seine Farben aber eine unwiderstehliche Präsenz im Raum. Zugleich wecken sie Erinnerungen an die Blütezeit der amerikanischen Abstraktion. Marioni war so gesehen ihr letzter Modernist.
Georg Imdahl über die Werkschau Joseph Marioni im von der Heydt-Museum in Wuppertal. Nach der Rede des chinesischen Regisseurs Jun Li auf der Berlinale hat die Festivalleitung jetzt auch offiziell auf die Antisemitismusvorwürfe reagiert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
In der Rede war vom Völkermord an den Palästinensern die Rede gewesen. Ebenso fiel die Parole From the River to the Sea, jetzt ermittelt der Staatsschutz. Unmittelbar danach gab es, wir haben gestern darüber berichtet, unterschiedliche Reaktionen aus dem Berlinale Publikum und auch die Politik meldete sich zu Wort. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hatte die Äußerungen aufs Schärfste verurteilt und Kulturstaatsministerin Claudia Roth ließ mitteilen, dass es auf der Berlinale keinen Platz für Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geben dürfe. Was bis gestern Nachmittag fehlte, war eine Reaktion aus der Berlinale Leitung. Erst am gestrigen späten Nachmittag meldete die sich mit einem umfassenden Statement zu Wort. Darin ein Aufruf zu einem respektvollen Dialog. Beiträge, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten, überschritten in Deutschland und auf der Berlinale eine rote Linie. Der namentlich nicht genannte Moderator der gestrigen Veranstaltung, auf der sich der Eklat ereignete, habe die Situation deeskaliert und die Gefühle im Saal erkannt, habe sich an das Protokoll gehalten und auch explizit deutlich gemacht, dass die Berlinale gegen Hassrede und Antisemitismus einstehe. Was genau der Moderator sagte, ist auf keinem Video festgehalten. Außerdem überreichten heute auf der Berlinale mehr als 2000 Filmschaffende einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Eine 10 Meter lange briefliche Warnung vor einem Rechtsruck bei den Wahlen. Die Niederlande haben sich damit einverstanden erklärt, mehr als 100 Benin-Bronzen an den nigerianischen Staat zu restituieren. Ein entsprechendes Abkommen wurde dazu unterzeichnet. Die meisten Objekte befinden sich noch im Weltmuseum in Leiden. Bei einem Überfall auf das damals noch eigenständige Königreich Benin waren die Kunstwerke 1897 von britischen Soldaten geraubt, außer Landes gebracht, verschifft und anschließend verkauft worden. Die Generaldirektorin der nigerianischen Kommission für Museen und Denkmäler sprach von der bisher größten Rückgabe von alten Kulturgütern aus Benin. Deutschland hat bereits vor 3 Jahren einige seiner Benin-Bronzen aus verschiedenen Museen an Nigeria zurückgegeben. Der Intendant der Händel-Festspiele in Halle, Bernd Feuchtner, ist tot. Er starb unerwartet im Alter von 75 Jahren. Das teilten die Stadt und die Stiftung Händelhaus am Mittwoch gemeinsam mit.
Danke, Antje Allrocken. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend unter anderem die nächsten geplanten US-Schritte in Sachen Ukraine-Krieg und Reaktionen darauf. Hier am Mikrofon war Karin Fischer.